Wahrscheinlich habt ihr alle eine Pfingstpredigt erwartet, so richtig knackig. Und ursprünglich habe ich auch gedacht, ich predige irgendwas über Pfingsten. Hatte auch schon mir was ausgesucht, aber wie das so oft ist, wenn man so plötzlich im Gebet ist oder sich Gedanken macht über Gottes Wort, dann kommt alles ganz anders. Und so ging es mir auch, und dann habe ich die gesamte Szene, die sich in Gethsemane abspielt, zwischen Jesus, seinem Vater im Gebet, zwischen den Jüngern und den Soldaten und allen, also die ganze komplette Szene, die hat mich so aufs Herz gelegt. Und es hat mich auch nicht mehr losgelassen. Und deswegen wusste ich, das ist einfach dran heute Morgen. Und deswegen werden wir heute uns darüber Gedanken machen. Und es ist auch keine typische Predigt, wie ihr sie so von mir kennt, mit tausend von Bibelversen, die ich immer wieder zwischendurch zitiere. Nein, diesmal ist es etwas ganz Einfaches. Es ist einfach eine Textanalyse. Wir gehen den Text durch und schauen uns an, was passiert ist. Und versuchen da mal, also ich habe ein paar Gedanken dazu. Ich hoffe, ihr fühlt euch dadurch angesprochen. Und ihr seht schon, das passt heute irgendwie so total. Aller Anfang ist schwer mit dem, was wir heute schon erlebt haben. Aber fangen wir jetzt einfach mal an. Ich denke, wir kennen das alle. Jeder von uns hier weiß, wie es ist, einen inneren Kampf zu führen. Einen Kampf gegen Ängste, gegen Umstände und Anforderungen, die das Leben an uns stellt. Ringen im Gebet, nur um etwas Licht zu sehen in einer scheinbaren Dunkelheit. Die einen kämpfen mehr und länger. Die anderen werden müde vor Trauer, haben keine Kraft mehr, wenn man sich den Umständen ergibt. Wenn man sich abfinden muss mit einer Situation, weil sie unveränderbar ist. Und ich spreche jetzt hier nicht von einer Krankheit, denn eine Krankheitssituation kann vom Herrn immer wieder verändert werden. Und das tut er auch heute noch. Aber schauen wir uns jetzt erstmal den Bibeltext an, um den es heute geht. Es geht eigentlich um drei Bibeltexte. Falls ihr eure Bibel aufhabt, lasst es lieber. Ihr könnt die gerne zugeschlagen lassen heute. Denn ich habe aus drei Evangelien, bitte mal eine Seite weiter, da seht ihr es, die Bibeltexte, und ich habe sie zusammengefügt zu einem kompletten Text, weil in dem einen waren Aspekte, die in dem anderen nicht drin waren. Aber lesen wir erstmal. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern: Setzt euch hierher, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Bleibt hier und wachet mit mir. Betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Und er ging einen Steinwurf weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Aber Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach: Mein Vater, ist es nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke? so geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Simon, schläfst du? Vermochtest du nicht eine Stunde zu wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Und er ließ sie und ging wieder hin und betete zum dritten Mal und redete abermals dieselben Worte. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er geriet in Todesangst und betete heftiger. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und er stand auf von dem Gebet und kam zu den Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf und lasst uns gehen. Und als er noch redete, siehe, da kam Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen von den Hohenpriestern und Ältesten des Volks. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen genannt und gesagt: Welchen ich küssen werde, der ist's, den ergreift. Und alsbald trat er zu Jesus und sprach: Sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm: Mein Freund, dazu bist du gekommen? Da traten sie heran und legten Hand an Jesus und ergriffen ihn. Als aber die um ihn waren, sahen, was geschehen würde, sprachen sie: Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da sprach Jesus: Lasst ab, stecke dein Schwert an seinen Ort. Denn wer das Schwert nimmt, der wird durch das Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten und er würde mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schicken? Wie würde dann aber die Schrift erfüllt, dass es so geschehen muss? Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Zu der Stunde sprach Jesus zu der Schar: Ihr seid ausgezogen wie gegen einen Räuber, mit Schwertern und mit Stangen, mich gefangen zu nehmen. Habe ich doch täglich im Tempel gesessen und gelehrt, und ihr habt mich nicht ergriffen. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Aber das alles ist geschehen, auf das erfüllt würden die Schriften der Propheten. Und da verließen ihn die Jünger und flohen. Jesus und die Jünger gehen nach dem Passamahl in den Garten am Ölberg, in den Garten Gethsemane. Das ist erstmal nichts Ungewöhnliches. Das Neue Testament ist voll von Situationen, in denen Jesus nach den Geschehnissen des Tages die Gemeinschaft mit dem Vater im Gebet sucht. Dennoch ist diese Situation ungewöhnlich. Denn normal schickt er seine Jünger irgendwohin vor. Diesmal nahm er sie mit. Er teilte sie sogar in zwei Gruppen. Die einen sollten bleiben an einem Platz, den er ihnen zeigte. Petrus, Johannes und Jakobus nahm er mit. Zum einen wusste Jesus, dass dies der Anfang vom Ende war. Oder ist es der Ende vom Anfang? Im Blick aufs Reich Gottes ist es der Startschuss, der Anfang. Und deshalb schickte er die Jünger auch nirgends vor. Er behielt sich bei sich, damit sie davon zeugen können, damit sie zeugen können von dem, was geschieht. Jesus wusste aber auch, dass da, wo er hingeht, ihm seine Jünger nicht folgen können. Zumindest noch nicht. Ungewöhnlich ist auch, dass Jesus seine menschliche Schwäche, die hier im Kampf mit dem göttlichen Auftrag ist, seinen Jüngern offenbart. Er gibt ihnen sogar einen Auftrag: Wachet mit mir. Das kennen wir bestimmt auch, wenn Menschen auch ohne etwas zu sagen einfach nur da sind, wenn es einem schlecht geht. Allein die Gegenwart anderer, das Gefühl, nicht allein zu sein, ist schon ein Trost oder kann ein Trost sein. Jesus sagt, sie sollen beten. Wofür sollen sie beten? Was hat Jesus gesagt? Hat er gesagt, betet für mich? Nein. Jesus sagte, betet für euch, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Selbst hier, in einer seiner schwersten Stunden, hat der Herr dich gesehen, hat er seine Jünger gesehen und sie mit seiner Fürsorge umgeben. Und er wusste auch von den Geschehnissen, die unmittelbar befolgen. Und dennoch, in Fürsorge für dich, bete, dass du nicht in Anfechtung fällst. Und dann steht da, er ist ein Steinwurf entfernt. Was ist ein Steinwurf? Also man darf sich nicht so einen kleinen Steinwurf vorstellen, den man irgendwo hinschmeißt. Nein, es gibt eine uralte Sportart und das ist das Steinewerfen oder Steinestoßen, ähnlich wie dem Kugelstoßen. Und so muss man sich das auch vorstellen. Es waren vielleicht so 5-6 Meter, vielleicht auch 10. Jesus fällt auf sein Angesicht und ringt im Gebet. Und es ist kein Ringen gegen seine Berufung. Es ist kein Ringen gegen seinen Auftrag. Auch nicht, wenn er bekennt, dass dem Vater alles möglich sei und er den Kelch an ihm vorüberlassen möge. Es ist ein Ringen gegen die Todesangst, die er verspürt. Jesus war ganz Mensch und er spürte Schmerzen und Gefühle, genauso wie jeder von uns. Er bezog seine Kraft und sein Durchhaltevermögen aber aus seiner innigen Beziehung mit dem Vater. Wir lesen, dass Jesus dreimal betet. Dazwischen geht er zu den Jüngern. Dreimal ringen, dreimal innerer Kampf, Kampf im Gebet. Und man kann sich richtig vorstellen, wie Satan dort umherschleicht, sich die Hände reibt, siegessicher. Hat er doch alles getan, um Jesus zu beseitigen, alles in die Wege geleitet, um seinen Gegner durch Tod auszuschalten? Ja, Jesus ringt so sehr, dass er Blut schwitzt. In seiner größten Todesnot ist es möglich, Blut zu schwitzen. Dafür gibt es sogar wissenschaftliche Belege, genauso wie es auch Menschen gibt, die in sehr traumatischen Situationen plötzlich weiße Haare bekommen können. Ich habe solche Menschen schon gesehen. Und das Blut, das Jesus hier schwitzt, ist auch schon eine Symbolik auf das Blutvergießen am Kreuz. Und im Zusammenhang mit seinem Bekenntnis, nicht wie ich will, sondern wie du willst, bekundet Jesus auch die Freiwilligkeit seines Opfers. Er ist Mensch, er hat einen freien Willen, unterwirft sich aber seinem Vater und geht seinen vorbestimmten Weg und opfert sich freiwillig für dich und für mich. Gehen wir zurück zum Text. Ein Engel stärkte ihn. Diese Stärkung ist so zu verstehen wie bei Elia. Als der Engel kam und ihm sagte, ess und trink, und danach wanderte Elia 40 Tage und 40 Nächte ohne weiteres Essen und Trinken. Jesus wurde hier allerdings direkt gestärkt, denn hier steht nichts, dass er Essen bekommen hat. Ich denke, dass das Essen und Trinken für Elia sowieso nur eine Symbolik war, denn Elia war zu Tode betrübt, war depressiv zu diesem Zeitpunkt, als er diese Stärkung erfuhr und hätte sie ohne das symbolische Essen und Trinken wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen. Nach dieser Stärkung betet Jesus dann das dritte Mal und diesmal sogar noch heftiger. Das bezeugt auch, dass Jesus hier mit seinem ganzen Sein, mit all seiner Kraft im Gebet ringt. Für uns bleibt am Ende nur die Frage offen, wovor hat Jesus solche Todesangst? Was treibt ihn so umher? Ist es die Angst, seine Jünger alleine lassen zu müssen? Ist es die Angst, zu sterben? Ist es die Angst vor dem Peitschenhieben? Die Angst vor den Schmerzen, wenn die Nägel sein Fleisch und seine Knochen durchdringen? Nein. Ich sage sogar entschieden nein. Also ich habe hier von Todesangst gesprochen, nicht von normaler Angst. Seine Todesangst beruhte auf etwas anderem, nämlich auf etwas, was am Kreuz geschehen wird. Seht das Lamm Gottes, es trägt alle Schuld am Kreuz. Unsere Schuld. Und da unser Vater die Sünde verabscheut, war dies auch der Bruch in der Beziehung zwischen Vater und Sohn, zwischen Jesus und Gott. Das machte Jesus Angst. Angst, Todesangst, getrennt vom Vater zu werden, was unweigerlich geschehen musste, da es die einzigste und auch logischste Konsequenz war und auch heute noch ist. Sünde trennt. Sünde trennt von Gott. Wenn Jesus sagt, dass kein Buchstabe des Gesetzes seine Gültigkeit verliert, dann müssen wir auch schauen, zu wem sagt er das. Und das waren vor allem diese ganzen scheinheiligen Pharisäer und Schriftgelehrten, zu denen er das sagte. Und am Ende unterm Strich gibt es immer nur zwei Möglichkeiten, wie wir für Gott bestehen können. Die meisten würden wahrscheinlich erstmal schreien, nur eine, aber nein, es gibt tatsächlich zwei. Die eine ist nur fast unmöglich, eigentlich unmöglich. Und das ist die nämlich durchs Gesetz. Man kann durchs Gesetz vor Gott bestehen. Oder durch die Gnade. Jeder, der Jesu Gnade nicht annimmt, sein Opfer nicht annimmt, wird am Ende durch das Gesetz gerichtet. Egal welche Religion, egal welchen Glauben, egal ob du an Gott glaubst oder ob du ihn ablehnst, das spielt alles gar keine Rolle. Du wirst durchs Gesetz gerichtet. Denn Jesus ist der Richter und wird am Ende kommen und alle Menschen richten. Aber schauen wir uns nochmal an, was zwischen den Gebeten passiert. Jesus findet die Jünger immer wieder schlafend vor. Und es klingt schon fast wie ein Vorwurf, wenn er sagt, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Zwischendurch spricht er sogar Petrus persönlich an. Und er sagt ihnen und auch ihm, betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Und so wie Jesus Stärkung durch das Gebet erfährt, sollten natürlich auch die Jünger im Gebet, also ihren inwendigen Menschen, stärken. Warum? Das hat Jesus auch schon gesagt. Damit im richtigen Augenblick auch die richtige Entscheidung getroffen werden kann. Das schauen wir uns aber später nochmal an. Jesus sagt, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Jesus kennt das Problem, mahnt dennoch im Gebet zu bleiben. Und man muss auch hier darauf achten, das Satzzeichen ist hier kein Komma. Es ist ein Semikolon. Das trennt Satzteile etwas stärker voneinander als ein Komma. Man könnte also auch beide Aussagen jeweils alleine treffen. Aber dennoch besteht ein Zusammenhang. Denn das Fleisch ist schwach und der Geist ist willig. Und wir sehen uns auch gleich später nochmal, warum das so ist. Welche Zusammenhänge es da gibt. Am Anfang des Textes steht, dass Jesus in Trauer war. Auch die Jünger sind in Trauer und am Verzagen. Hat Jesus ihnen doch erst vor ein paar Stunden gesagt, dass es soweit ist, dass er verraten wird. Und alle, die schon einmal in Trauer waren, die wissen, wie das ist. Wie die Müdigkeit den Körper ergreift und für Mattigkeit sorgt. Es ist also von der anderen Seite aus gesehen auch völlig normal, dass den Jüngern die Augen zufallen. Vor allem, wenn man da nur sitzt. Und wenn man dann noch bedenkt, dass Petrus ja eigentlich später die ganze Nacht noch unterwegs war. Die ganze Szene endet dann damit, dass Jesus ihnen sagt, dass der Verräter kommt, dass er da ist. Und dann kommen sie auch, Judas vorneweg als Erster. Soldaten, Pharisäer, Schriftgelehrte, ein ganzer Tross. Was? Jesus wird heute festgenommen? Boah, da muss ich dabei sein. Sensationsgierig. Da wollte wahrscheinlich jeder mitbekommen, was da passiert, was da geschieht. Naja, außer die Soldaten vielleicht, die ihre Arbeit machten und bestimmt lieber geschlafen hätten um diese Zeit. Jesus wäre wahrscheinlich freiwillig mitgegangen. Stattdessen kommt da ein ganzer Hofstaat und Judas küsst ihn dann. Das war das Zeichen. Eigentlich eine intime Freundschaftsbekundung. Man muss auch darauf achten, wie Jesus Judas ansprach. Na du Verräter, na du blöder Penner, würden wir wahrscheinlich sagen. Aber Jesus nicht. Er nennt ihn mein Freund. Trotz allem, mein Freund. In der Folge der Festnahme zog dann einer der Jünger sein Schwert und schlug einem der Sensationsgeier das Ohr ab. Gerade aus dieser Begebenheit können wir viel lernen. Vor allem, wenn wir uns anschauen und bewusst werden, warum dies passierte. An dieser Stelle können wir auch noch mal so in Gedanken an die Predigt von letzter Woche zurückgehen. Da hat nämlich Marisella darüber geredet, auf welche Stimme höre ich. Und wenn Jesus hier seine Jünger immer wieder ermahnt, dass sie beten sollen, damit sie nicht in Anfechtung fallen, da muss man sich eben überlegen, was haben die Jünger getan? Haben sie gebetet? Nein, sie haben geschlafen. Und das bedeutet dann nämlich auch in diesem Zusammenhang, dass diese Jünger nicht inwendig gestärkt waren. Und wir können dann eben daraus lernen, und wir haben auch das Geschenk des Heiligen Geistes dazu, der uns noch führt und leitet, dass wenn man im Gebet bleibt und mit und wir uns mit seinem Wort füllen, dann treffen wir die richtige Entscheidung. Und hätten die Jünger gebetet und sich inwendig gestärkt, wer weiß, was dann geschehen wäre. Simon, wie er genannt wird im Johannesevangelium, hier allerdings unerkannt war oder unbenannt wurde vom Namen, hätte vielleicht nicht sein Schwert gezogen. Wir wissen es natürlich nicht hundertprozentig, aber es sollte ja auch passieren, denn Jesus hat ja auch hier ein Wunder gewirkt. Aber Jesus wusste es ja auch vorher. Dennoch ist es eine Lehre für uns, im Gebet zu bleiben, Gemeinschaft mit dem Herrn zu suchen, mit dem Vater, sich am inwendigen Menschen stärken zu lassen und dann daraus die richtige Entscheidung zu treffen. Der Herr redet immer zu uns, zu den unmöglichsten Zeiten, in den unmöglichsten Situationen. Und manchmal wissen wir nicht mal, was Sache ist. Manchmal liege ich in der Nacht wach und frage den Herrn, warum? Warum ist es so? Und dann kriege ich einen Namen aufs Herz gelegt und dann bete ich für diese Person. Und da möchte ich euch auch ein Zeugnis geben. Mein Schwager, der Bruder von meiner Frau Imnet, als er noch nicht so lange in Deutschland war, sollte er abgeschoben werden nach Italien, weil er dort einen Asylantrag gestellt hat. Und die Polizei kam nachts um 3 Uhr mit 8, 9 Leuten und haben ihn aus dem Haus gezerrt und zum Flughafen gefahren. Das wussten wir natürlich nicht, aber ich war in der Nacht so unruhig und habe ihm am Herzen gehabt und dafür gebetet. Und am nächsten Morgen hat er uns dann angerufen und hat gesagt, dass die Polizei ihn gehen lassen hat in Frankfurt und dass er zurückfahren darf. Gott wirkt, wenn wir seine Stimme hören, wenn wir wahrnehmen und seinen Willen einfach tun. Man muss dem Heiligen Geist einfach Raum geben, sich zu entfalten. Auch mal Dinge ausräumen lassen. Ein volles Glas kann man nicht befüllen, aber man kann es zum Überfließen bringen. Und dann ist es wichtig, wie ist es gefüllt? Denn die Ströme des lebendigen Wassers sollen von uns fließen. Das Problem ist aber, dass es natürlich auch andersrum geht. Wenn ich Dinge tue, die nicht gut für mich sind, dann zieht sich der Heilige Geist in dir zurück. Und das geht sogar so weit, dass du dann irgendwann den Eindruck hast, ich rede nur noch mit der Wand. Und ich habe das auch schon erlebt bei Geschwistern vor Jahren. Und bei einer ging es dann sogar so weit, dass sie die Gemeinde verließ und sogar nicht mehr glauben konnte. Lasst uns dranbleiben, im Gebet, in der Lehre, über sein Wort nachsinnen, im Lobpreis alles, was uns hilft, in seiner Nähe zu bleiben und zu sein. Und dann hast du dein persönliches Pfingsten. Dein ganz persönliches Pfingsten. Jesus heilt hier den Knecht und er tadelt auch den Jünger deutlich, wenn er sagt, glaubst du nicht, dass mein Vater Legionen von Engeln schicken kann? Er mahnt genauso alle anderen, die gekommen sind mit ihren Waffen, ihn wie einen Räuber gefangen nehmen. Ich war im Tempel. Ich habe dort gesessen. Ich habe dort gelehrt. Warum habt ihr mich denn nicht dort ergriffen? Und die Frage ist natürlich berechtigt. Aber das wäre zu einfach gewesen. Man wollte Jesus zusätzlich wehtun, vielleicht sogar brechen, indem man dafür sorgte, dass es jemand aus seinem inneren Kreis war, einer seiner engsten Freunde, der ihn verriet. Auch als Außenwirkung kennen wir doch, wenn sogar einer von denen dabei ist, dann muss ja was daran sein. Propaganda und Manipulation gab es schon immer. Also, zusammenfassend sei nochmal erwähnt, gib dem Heiligen Geist in dir Raum. Such die Beziehung zu deinem Vater, stärke dich im Gebet, fülle dich mit Gottes Wort, sinne darüber nach, hab Gemeinschaft und tausch dich aus. Ja, auch die Gemeinschaft hier unter uns ist wichtig. Denn wer alleine glaubt, hat keine Korrektur. Amen.